Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn du angenommen, du würdest so eine Late Night neu starten nach einer Sommerpause und hättest vielleicht auch Druckseiten des Senders oder so, würdest du das machen, indem du 10 Minuten dir mit einem Kollegen alte Witze erzählst?
Mit einem alten Kollegen neue
Nein!
Witze?
Nein! Mit einem lieben Kollegen alte Witze.
Ich glaube, ich würde das machen, weil das keiner merkt.
Und ich habe von Rudi den Satz gelernt, den er von Kurt Felix gelernt hat. Wenn du was aus den Ärmeln schütteln willst, musst du vorher was reingetan haben.
Den haben wir auch schon mal zusammen gemacht.
Hier. Ja, haben wir den hier schon gemacht?
Ja, und weißt du, was ich daraufhin gesagt habe?
Nein.
Daraufhin habe ich gesagt, dass Pinocchio beim Pokern erwischt wurde, weil er einen Ast im Ärmel hatte.
Olli Dittrich hatte recht am letzten Dienstag beim Auftakt der Harald-Schmidt-Show auf Sat.1. Ein halbes Jahr zuvor, am 25. März, vor seinem Wechsel zu Sat.1, hörte sich der Dialog in der ARD im ersten Harald Schmidt, Olli Dittrich so an.
So, und der Satz von Rudi, den er aber von Kurt Felix hatte.
Okay.
Ja, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du vorher was reingegeben haben.
Das stimmt. Pinocchio hatte ja einen Ast im Ärmel.
Pinocchio?
Ja.
Einen Ast im Ärmel.
Er spielte mit gekartetem Zinken.
Tja, vielleicht sollte Harald Schmidt das Ass mal auswechseln. Ich hoffe, ich langweile Sie heute nicht mit den Themen ARD, MDR, Computer, Internet. Und auch heute natürlich wieder am 17. September 2011.
Und zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie erinnern sich vielleicht, letzte Woche große Versöhnungsgeste auf der Medienwoche Berlin-Brandenburg in Berlin. Hier kurz dokumentiert im Medienmagazin letzte Woche zwischen Springer-Chef Döpfner und der RBB-Intendantin Dagmar Reim. Der Konflikt, was dürfen Öffis im Netz, sollte mit einem Kompromiss beerdigt werden. Eine Woche später tagten die ARD-Intendantinnen und Intendanten in Potsdam. Und dann nutze ich natürlich die Gelegenheit, Dagmar Reim zu fragen, ob sie denn daran glaubt, dass aus diesem Kompromiss tatsächlich Versöhnung würde.
Ich bin ein wenig hin und her gerissen. Erstens haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Die Klage ging ein, als wir mitten in Gesprächen waren, die wir für konstruktiv hielten. Zweitens, man muss immer hoffnungsfroh sein. Und deswegen habe ich die Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, Döpfner, ernst genommen. Er sei nun wieder zu Gesprächen bereit und er sähe sich in der Lage, zu einem Kompromiss zu kommen. In dieser Lage sehen wir uns auch. Vernunft gebietet Kompromisse und Kompromisse bedeuten, dass nie einer gewinnt, aber wir haben eben keine so besonders guten Erfahrungen gesammelt.
Aber es gibt ja das öffentliche Statement von Herrn Döpfner aus seiner Keynote, dass natürlich selbstverständlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Netz unterwegs sein dürfen. Man dürfe ihnen nichts verbieten, außer eine kleine Sache erwarb um Verständnis, dass die ARD das Geschäftsmodell der Verleger, das neu aufkeimende, nicht kaputt machen kann. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, inwieweit die Tagesschau-App, die millionenfach runtergeladen wurde, tatsächlich zum Einbruch zu einer kleinen Printkrise geführt hat? Wissen Sie darüber etwas?
Nein, wir wissen darüber nichts und normalerweise hantiert jeder auch mit den Zahlen, die ihm persönlich nützen. Was mir wichtig erscheint ist, das Internet ist lediglich denkbar mit Print, mit Audio, mit Text also, mit Grafik, mit Video. Sie können nicht einfach einen Bestandteil ausknipsen und sagen, dieser Bestandteil kommt für euch nicht in Frage. Das bedeutet, vernünftige Menschen reden miteinander. Und dass unser Geschäft selbstverständlich videobasiert ist und audiobasiert ist, das haben wir nie bestritten. Wir werden nur den Text nicht entfernen können. Und deswegen habe ich die Keynote sehr gern gehört, die voller Wertschätzung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk war. Ich habe aber auch wenige Wochen vorher ein SZ-Interview gelesen, in dem es dann hieß, die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht in Frage, wenn er sich nicht unserer Sichtweise annähert.
Nun gab es den Kompromissvorschlag von Dr. Matthias Döpfner, wenn das alles schon nicht so zu reduzieren ist. Er sagt ja auch, dass der Streit jetzt vor Gericht auszutragen nur darum geführt wurde, um Fristen einzuhalten, damit man sich hinterher nicht Vorwürfe macht. Wenn es denn einen Kompromissvorschlag gibt, zum Beispiel für die Tagesschau-App einen kleinen Obolus zu nehmen, damit Marktgleichheit im App-Store gewährleistet ist, wäre das etwas, worüber die ARD nachdenken würde? Hat sie auf der ARD-Intendantentagung darüber nachgedacht?
Ich vermag mir das nicht vorzustellen. Warum? Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere User haben für diese Tagesschau bezahlt. Die Tagesschau-App ist das, was seit 1996 unter tagesschau.de im Netz steht. Wir dürfen dafür nicht zweimal kassieren. Und wenn wir die Einzigen wären in diesem großen Universum des Netzes, die kostenlos wären, auch darüber könnte man nachdenken. Aber sowohl Spiegel Online als auch NTV Online als auch N24 Online sind kostenlos, auch in der App. Und deswegen glaube ich, führt diese Debatte nicht weiter.
Dagmar Reim, die RBB-Intendantin. Ein weiteres Beratungsthema war zum wiederholten Male zum Umfang eines jüngere Zuschauergruppen zugewandten ARD-Programmangebots. Es schien von außen ja so, als ob die ARD-Gremien immer mehr Angebote einfordern wollen würden, als die ARD bereit ist, tatsächlich zu realisieren, aus Kostengründen und weil, wie so oft auch hier zu hören, der Auftrag anders definiert sei. Ich fragte nun die ARD-Vorsitzende und WDR-Intendantin Monika Piel, ob es noch immer einen Dissens gäbe zwischen ARD und den Gremien.
Also da haben wir gar keinen Dissens. Also wir sind da genau auf einer Linie. Wir haben also mehrere größere Veranstaltungen mit den Gremien gemacht und die sind von dem Konzept, was wir im Moment verfolgen, auch sehr überzeugt. Wir haben ja, wenn Sie wollen, auch einen jüngeren Kanal, der so beauftragt ist. Das ist nämlich eins Festival. Und der hat durchaus ganz gute Erfolge mit sehr, sehr geringem finanziellen Einsatz, weil wir dort auch die Formate, die wir in den dritten Programmen oder teilweise auch in der ARD, die wir dort haben für jüngere Leute, die können wir dort nochmal einspeisen und wiederholen. Nämlich, ne, wenn irgendeine Sendung 10% Marktanteil hatte, heißt es, 90% haben sie nicht gesehen. Also das ist ganz gut, das da nochmal zu bündeln. Wir haben dort aber auch neue Sendungen entwickelt, eine eigene Talkschiene und ein Wochenmagazin und. Und das ist wirklich für ein sehr, sehr geringes Geld recht erfolgreich, muss man sagen. Aber unser Konzept ist eben das der kommunizierenden Röhren. Wir wollen versuchen, sowohl in den dritten zu verjüngen, als auch im ersten zu verjüngen. Und eins Festival soll dabei also so ein Stück Werkstattcharakter haben.
Es fiel als Stichwort Online-Plattform. Was muss man darunter verstehen? Bündelt jetzt die ARD ihr gesamtes Jugendangebot zu einem extra Portal, was dann möglicherweise wieder die Verleger zum Streit provoziert?
Nein, wir haben ja sehr, sehr erfolgreiche junge Radiowellen hier beim RBB Fritz zum Beispiel. Und gerade auch bei den jungen Radiowellen ist es immer stärker nötig, auch im Internet Videos dazu zu haben. Die sind teilweise völlig anders gedreht, mit anderen Kapazitäten und anderen Qualitätsstandards als anderes Programm. Und das, was schon vorhanden ist bei den einzelnen jungen Wellen, das möchten wir versuchen zusammenzuführen, damit man eben auch deutschlandweit dann sieht, was da alles passiert. Und da arbeiten wir gerade dran.
Wann wird dieses Portal starten etwa?
Wir hoffen im nächsten Jahr. Es liegt teilweise dran, dass wir unterschiedliche technische Standards haben, in denen wir die Videos bearbeitet haben, dass nicht alle Sender solche Videos haben und. Aber wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich da regelmäßig mit beschäftigt und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr loslegen können.
Ich nehme an, in Ihren Beratungen spielte auch der Mitteldeutsche Rundfunk eine Rolle. Die ARD ist ja, der Name sagt ja, eine Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. In einer Arbeitsgemeinschaft gibt es Gleiche unter Gleichen. Insofern gibt es natürlich auch keine Belehrungen. Aber Sie haben ja natürlich Interesse daran, dass was beim Mitteldeutschen Rundfunk passiert, möglichst transparent ist und auch rückhaltlos aufgeklärt wird. Wie ist denn da der gegenwärtige Zustand? Ist der MDR in der Lage, das aus eigener Kraft zu schaffen?
Der MDR hat ja Hilfe von außen, da ermittelt ja ein sogenanntes professionelles Ermittlerteam. Auch wir haben einige Informationen aktueller Art nicht, weil das auch wohl Verabredungen mit der Staatsanwaltschaft sind, die ja auch Ermittlungsverfahren hat und da kann man nicht alles offenlegen. Wir haben nur noch mal in der ARD als Konsequenz daraus unsere Revisoren beauftragt in ihrer Runde, alle Regeln, die es gibt, Compliance-Regeln, Regeln für Produktionsvergabe nochmal zusammenzutragen, weil die in den einzelnen Landesrundfunkanstalten durchaus unterschiedlich sind. Und wir wollen dann nochmal voneinander lernen, was sind wirklich gute Regeln, haben alle schon den gleichen Standard beim Compliance und es wird dann Empfehlungen an alle Anstalten geben, das Beste, was wir da zusammentragen können, auch umzusetzen.
Die ARD-Vorsitzende Monika Piel zum MDR und seiner offenbar nicht ganz staatsfernen Intendantensuche gleich mehr.
Medien Politik.
Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Medienmagazin. Während auch in dieser Woche die Recherchen im Fall des ehemaligen Unterhaltungschefs des MDR, Udo Voth, und seinem sehr eigenen Finanzierungskonzept weitergingen und zu bundesweiten Razzien führten, sucht man zeitgleich im Mitteldeutschen Rundfunk nach einem Nachfolger für Intendant Udo Reiter, der sich nach 20 Jahren vor Ablauf seines Vertrages aus dem Amt verabschieden möchte. Diesem Wunsch hat der Verwaltungsrat bereits zugestimmt und auch schon einen Kandidaten ausgewählt. Nach Presseberichten und einem Brief des MDR-Personalrates an den Rundfunkrat mit Datum vom Freitag zufolge nicht ganz frei von staatlichem Einfluss. Dies möchte ich jetzt besprechen mit einem Mann, der erstens unabhängig ist, da er nicht mehr für die ARD tätig ist, zweitens kompetent ist, da er 17 Jahre Intendant einer Landesrundfunkanstalt war, drittens zudem einer Mehrländeranstalt angehörte, die viertens, man sagte, die Blaupause für den Mitteldeutschen Rundfunk war, was meint, dass wesentliche Teile 1:1 übernommen wurden. Nämlich vom Norddeutschen Rundfunk. Und damit ist klar, wer am Telefon ist. Professor Jobst Plog, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Vielleicht zu Beginn kurz zurück zum Fall Udo Voth. Auch der Norddeutsche Rundfunk hatte ja mit Doris Heinze einen ungewöhnlichen Fall einer persönlichen, an Dienstvorschriften vorbei agierenden Fernsehspielchefin. Gibt es vielleicht doch strukturelle Probleme in einer Mehrländeranstalt, die Norddeutscher Rundfunk und die Kopie MDR gemeinsam haben?
Das glaube ich nicht. Ich glaube zunächst nicht, dass die beiden Fälle vergleichbar sind. In der Tat ist der Fall Doris Heinze ein Einzelfall gewesen, der vielleicht zusammenhing mit einer doch Machtfülle, die die Fernsehspielchefin hatte, auch durch die Vertretung in vielen Filmförderungsorganisationen. Irgendwie scheint da ein Stück Allmachtsfantasie entstanden zu sein. Die Dimension des Schadens ist unvergleichlich viel geringer gewesen. Im Mitteldeutschen Rundfunk gibt es offenbar mehrere Fälle und die Fälle haben eine viel größere Dimension und da fällt es schwer, daran zu glauben, dass dieses nun systembedingt ist. Vielleicht ist es auch durch mangelnde Aufsicht im Einzelnen zu erklären oder durch was auch immer. Ich bin mit der Aufarbeitung dieser Fälle nicht wirklich befasst. Den Fall Heinze kenne ich aus der Nähe. Darum weiß ich, dass es wirklich keine Vergleichbarkeit gibt.
Dann direkt zum Mitteldeutschen Rundfunk zur Wahl der neuen Intendantin oder des Intendanten vorgesehen für den 26. September. Der Verwaltungsrat hat ja in einem mehrgängigen Abstimmungsprozess zunächst die juristische Direktorin Carola Wille im Stimmenverhältnis 4:3 ausgemacht, was rechnerisch allerdings nicht ausreichte, da eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Letztlich, ich kürze mal ab, gab es einen Meinungswechsel zum jetzigen Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, Bernd Hilder. Er ist der einzige Kandidat, die Presse spekuliert nun und sieht Bernd Hilder als Wunschkandidaten der sächsischen Staatskanzlei. Halten Sie das aus Ihrer langjährigen Erfahrung als ARD-Intendant für möglich, dass hier eine Staatskanzlei einen Meinungsumschwung herbeiführen kann im Verwaltungsrat, der ja eigentlich unabhängig ist?
Für möglich halte ich es. Es gab viele Beispiele, wo staatlicher Einfluss die Grenzen, die zulässig sind, nach der Rechtsordnung überschritt. Hier fällt auf, dass sich eigentlich gegen den Vorwurf, die Kandidatenkür sei gesteuert aus der sächsischen Staatskanzlei, so richtig niemand wehrt. Es scheint weder die Staatskanzlei zu beschweren, jedenfalls ein großes Dementi habe ich nicht lesen können, noch scheint es den Kandidaten zu beschweren, dass er gehandelt wird als Kandidat der Staatskanzlei. Das ist gerade im Osten Deutschlands, wo es mit dem Staatsrundfunk ja schmerzhafte Erfahrungen gab, besonders unangenehm. Ich glaube, man kann feststellen, dass diese Tendenz, dass der Staat es wieder versucht, weil ihm nicht richtig auf die Finger geklopft wird, öffentlich und von den Rundfunkanstalten, dass diese Tendenz wieder zunimmt. Ja, um das also nochmal zusammenzufassen, der Rundfunkrat ist frei, einer solchen Empfehlung zu folgen oder nicht. Wenn er den Eindruck hat, dass es hier auf staatlichen Druck eine Empfehlung gibt, dann glaube ich, muss er sich dagegen zur Wehr setzen. Gerade im Osten Deutschlands, wo es ja mit Staatsrundfunk einschlägige Erfahrungen gibt und wo die Leute nicht zufällig auch in Leipzig demonstriert haben gegen staatlichen Einfluss auf ihre freie Meinungsbildung.
Halten Sie diese Konstruktion, dass der Verwaltungsrat jemanden aussucht und nur einen einzigen Kandidaten im Rundfunkrat präsentiert, für ein wirklich taugliches demokratisches Mittel? Gab es das im Norddeutschen Rundfunk auch?
Ja, der Rundfunkrat war jedenfalls in den ersten Wahlgängen auch gebunden an einen Vorschlag aus dem Verwaltungsrat. Wenn der Verwaltungsrat seine Pflicht macht und wiederum wählt ja der Rundfunkrat den Verwaltungsrat und er sollte eben auch unabhängige Personen wählen, dann ist das okay, dass ein kleineres Gremium aussucht und dann einen Vorschlag macht. Wenn der Verwaltungsrat wirklich sich politisch steuern lässt, in welchem Umfang auch immer, dann hat der Rundfunkrat die Möglichkeit, einen solchen Vorschlag abzulehnen. Und es gibt Fälle, wo im Vorfeld einer solchen Situation, wenn der Verwaltungsrat befürchten musste, der Rundfunkrat wird nicht folgen, Entscheidungen auch korrigiert worden sind. Also das muss man abwarten, wie selbstbewusst der Rundfunkrat ist. Im RBB gab es mal die Situation, dass offenbar die Ministerpräsidenten sich im Vorfeld schon verständigt hatten, ehe es den Rundfunkrat überhaupt gab. Und dann hat der neu gebildete Rundfunkrat sehr schnell klar gemacht, dass er einem so zustande gekommenen Vorschlag nicht folgen würde. Und dann ist es die Kollegin Reim geworden.
Nun gibt es zurzeit die zwei öffentlichen Meinungen, dass jemand aus dem Osten innerhalb des MDR möglicherweise besser geeignet sei, die Strukturen neu zu justieren, aufzuräumen, weil nach dem alten Sprichwort, neue Besen kehren gut, aber die Alten wissen, wo der Dreck ist. Aber dann gibt es wieder die andere Meinung, dass nur jemand aus dem Westen von außen hier einen frischen Wind reinbringen könnte. Glauben Sie, dass solch eine öffentliche Meinung den Rundfunkrat zu einer Entscheidung sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung beeinflussen kann oder dass da andere Kriterien letzten Endes entscheidend sind?
Also ich glaube, man sollte sich von solchen Dingen wirklich lösen. Ich kann die Kandidaten nur teilweise beurteilen, aber ich kenne die Kollegin Wille, die aus gemeinsamer Arbeit, denn ich habe sie über Jahre beobachtet. Was ich verblüffend finde, ist, dass nach so langer Zeit, nach so erfolgreicher Amtszeit, jemand eigentlich auch wegen seiner Ostbiografie dann letztlich scheitern könnte. Das finde ich kein Kriterium, ehrlich gesagt. Wenn Leute sich heute als Kandidat der Staatskanzlei handeln lassen, dann muss man sagen, dort gibt es offenbar eine politische Abhängigkeit. Wenn jemand in der DDR in einer Dissertation einen Schlenker hatte, der aus heutiger Sicht völlig unakzeptabel ist, dann ist diese Situation eine andere. Also ich glaube, man sollte Frau Wille allein messen an ihrer Arbeitsleistung. Und sie hat wirklich Managementerfahrung und sollte nicht an einer Ostbiografie scheitern. Schon gar nicht im Mitteldeutschen Rundfunk, der in so vielfacher Weise ja auch an positive Teile von Ostgeschichte anknüpft. Also ich halte dieses Argument, wir brauchen jemanden aus dem Westen, der aufräumt, weil es im Osten passiert ist, halte ich nicht für tauglich. Und umgekehrt auch nicht. Es muss an der Qualifikation festgemacht werden. Frau Wille muss nicht deswegen gewählt werden, weil sie aus dem MDR ist oder weil sie aus dem Osten ist. Das ist kein taugliches Kriterium.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem tatsächlichen Kriterium. Man beobachtet in letzter Zeit, dass Menschen mit betriebswirtschaftlicher Erfahrung wie Peter Buttgust und Lutz Marmor Intendanten wurden.
Sie haben vollkommen recht, die Tendenz sozusagen unter den Betriebswirten zu suchen, also eher ein Managementprofil zu finden, ist sicherlich erkennbar. Und das ist ja auch verständlich auf der einen Seite, denn wissen Sie, wenn Sie sich mal das Zeitungsgeschäft ansehen, es kommt ja eigentlich niemand auf den Gedanken, einen Chefredakteur zum Geschäftsführer eines Verlages zu wählen. Das ist mir nicht bekannt, dass es diesen Fall überhaupt gegeben hätte, weil es ein Wechsel aus einer journalistischen in eine Managementlaufbahn wäre. Also das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Fall. Auf der anderen Seite, es reicht nicht, Intendant zu sein, wenn man ein guter Betriebswirt ist. Es ist ein Kulturinstitut, jedenfalls nach meinem Verständnis, und das braucht schon auch ein Profil, dass dort ein Manager ist mit einer Affinität zu Kultur, zu Kreativen, zu journalistischer Arbeit. Das auch, es muss die Mischung sein. Sie können jedenfalls nicht einen Journalisten, der keine Managementerfahrung hat, auf einen solchen Stuhl hieven. Sie können schon, aber dann sehen Sie, was dabei rauskommt.
Meint Jobs Plog, er ist der ehemalige NDR-Intendant und jetzt anwaltlich noch tätig, sowie in weiteren ehrenamtlichen Funktionen. Ich bedanke mich für diese Einschätzung außerhalb Deutschlands. Ich grüße Sie nach Frankreich und wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Ja, vielen Dank.
Im Prenzlauer Berg ist die Kastanienallee zwischen Schönhauser Allee und Schweterstraße bis heute Nacht gesperrt. Gute Fahrt.
Also ich hoffe inständig, dass das irgendwann mal bald alles nur noch im Navi zu sehen sein wird, was wir hier durchsagen. Ist ja unglaublich.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ich hoffe, dass dann uns die digitale Spaltung nicht fest im Griff hat, aber sie hat uns ja eigentlich schon. Deshalb laufen wir Gefahr, international den Anschluss zu verlieren. So die These des Journalisten Christoph Stöcker. Um Abhilfe zu schaffen, hat er für alle Internetskeptiker die Entwicklung des Netzes nachgezeichnet. Seine Hoffnung, je mehr Verständnis die Älteren für die noch junge Netzkultur entwickeln, desto schneller erreicht das Internet alle Teile der Gesellschaft. Nerd Attack, eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis zu Twitter und Facebook ist der Titel des Buches. Ich hatte ehrlich gesagt nur einen KC85, der sich so anhörte.
Programm Rechteck.
Und das hat dann DT64 auch noch im Radio übertragen. Der eine oder andere Nerd wird sich noch erinnern. Aber sind wir alles Nerds? Diese Frage geht jetzt an Vera Linz, die das Buch gelesen hat, Nerd Attack. Bin ich ein Nerd?
Also die Frage ist, hast du viel Computer gespielt in deiner Kindheit?
Na, was heißt gespielt? Das war nicht gespielt, das war Grundlagenforschung.
Stundenlang am Computer oder
Kreise
an der Konsole?
Kreise programmiert, Vierecke. Und dann habe ich mir sogar eine Klaviertastatur gemacht. Und immer wenn, ich habe glaube ich die 9. Sinfonie von Beethoven versucht zu vertonen. Und dann färbten sich immer die Tasten auf dem Klavier, was ich da konstruiert hatte.
Also dann würde Christian Stöcker, ich muss den Namen kurz korrigieren, Christian Stöcker dich sicherlich als Nerd durchgehen lassen, allerdings nicht vom Alter her. Aber ich muss auch noch hinzufügen, über Ostdeutsche, also DDR-Nerds, hat er nicht geschrieben in seinem Buch, sondern nur über Westdeutsche.
Ja, wahrscheinlich ist das dasselbe, ob nun C64 oder KC85. Aber das klingt ja jetzt nun Nerd Attack nicht nach einem Erklärstück, sondern eher Attack, sagt es ja Angriff, oder?
Ja, das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, vielleicht auch um neugierig zu machen oder um das Buch zu kaufen. Aber Nerd Attack, also die Attacke, hat schon auch einen realen Kern. Denn erstens ist es schon so, dass die Nerds gerne ein bisschen mehr attackieren, sprich also mehr auch Einfluss bekommen würden in der Gesellschaft, aber es gelingt ihnen nicht. Und das ist der Grund auch, warum Christian Stöcker dieses Buch geschrieben hat. Er würde sich nämlich freuen, wenn endlich die erste Internetgeneration, nämlich seine, er ist Jahrgang 73, also aus seiner Sicht die erste, würde ich sagen, das Sagen bekäme. Und dem so meint er, könne man eben näher kommen, wenn die Gesellschaft und die, die an der Macht sind, die Nerdkultur ein bisschen besser verstehen lernen. Denn bisher sitzen an den Hebeln vor allem Ältere, also sprich Internetskeptiker. Und Nerd Attack hat aber noch einen weiteren Sinn. Er will mit dem Titel vielleicht auch andeuten, dass die Nerds, also die Computerfreaks, ja schon längst den Rest der Gesellschaft attackiert haben. Also er zeigt nämlich, dass die Nerdkultur der frühen Computer- und Internetjahre heute Leitkultur ist und längst im Mainstream angekommen ist. Und dafür bringt er auch einige Beispiele, zum Beispiel aus dem Film Matrix oder Herr der Ringe. Der wird ständig zitiert aus den Fantasywelten der frühen Computergeneration oder auch Politik, Diskussion um Privatsphäre im Netz und so weiter. Das sind alles Themen, die ihre Ursprünge haben in der Nerdkultur. Und er will sagen, öffnet euch doch diesen Nerds, denn die sind längst schon unter uns in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Christian Stöcker, hat er eine Mission, die ihn antreibt, oder wollte er einfach nur, weil 30 Jahre CCT jetzt war, ein Buch schreiben, was sich gut im Umfeld verkauft?
Oh je, also er ist auf jeden Fall besorgt, ja, das kann man schon mal ganz sicher feststellen, weil eben, wie du auch schon sagtest, Deutschland gespalten ist digital in Internetversteher und Internetskeptiker und hier will er Übersetzungshilfe leisten, hören wir ihn mal selbst.
Die Idee war, einmal zu erklären, wie sieht die Welt aus für jemanden, der schon im Kinderzimmer einen Computer stehen hatte. Es ist so eine Art Anleitung, oder man kann das Buch lesen als Anleitung für über 40-Jährige zum Verständnis von unter 40-Jährigen, um es mal ganz knapp zu sagen.
Also auch eine Übersetzungshilfe für dich und mich, um uns hier mal zu outen.
Nee. Also ich brauche das nicht, glaube ich.
Aber er will dafür sorgen, dass über das Internet anders geredet wird als bisher und dass das Netz nicht nur als Quelle der Bedrohung wahrgenommen wird. Und ich weiß, du nimmst es nicht als Quelle der Bedrohung, aber viele.
Ich bin mit dem KC85 groß geworden. Wie oft soll ich das noch sagen jetzt?
Und warum er das will, ist, weil er sagt, dass ganz viele Ursprungsideen aus dem Netz wichtig für unsere Kultur heute sind. Also die Hacker, die sagen, Hard- und Softwareinformationen müssen frei frei sind, sonst knacken wir das einfach. Anonymität muss gewährleistet sein, alle müssen gleich behandelt werden, jeder muss die Technik weiterentwickeln dürfen, freier Informationsfluss, das sind alles Computerideen der Frühzeit und die haben ja erst zu diesem technologischen Schub geführt, dass das Netz heute so ist, wie wir es kennen, nämlich breit, offen, weltweite Vernetzung ist da möglich, es kann Revolutionen befördern und das muss man schützen, sagt er, vor kommerziellen Interessen und vor politischen Interessen und das geht nur, wenn man sich dem Netz öffnet und diese Ursprungsideen auch versteht.
Aber wenn man die Debatte über das Internet verfolgt, fällt ja doch auf, dass die sehr stark dominiert wird von den Vereinigten Staaten, von Amerika und dass sich tatsächlich deutsche Politiker mit dem Internet sehr schwer tun. Erinnert sei nur an Bernd Neumann, der gefragt wurde, was ist, wenn das Internet voll ist und der sagt, da muss man glaube ich noch eine Festplatte zusätzlich anschaffen. Bringt Stöcker dafür Erklärungen?
Das tut er. Also das Buch ist ja eine Mischung aus autobiografischen Geschichten. Das ist sehr unterhaltsam. Er schildert so ein bisschen wie du jetzt auch seine Erfahrung mit ersten Computern. Bei ihm war es der C64 und der Spielewelt. Und das verbindet er mit einer Analyse. Also er sucht nach politischen und wirtschaftlichen Gründen, warum diese fremde Welt viel noch fremder wurde. Und dass zum Beispiel einige der ersten deutschen Hacker Mitte der 80er mit dem KGB kooperiert haben. Das hat natürlich hierzulande das Bild von der Hackerkultur und von der digitalen Welt insgesamt nachhaltig negativ geprägt. Dann kam auch noch die Angst dazu, vieler Linksalternative, Computer können Arbeitsplätze zerstören. Und das hat dazu geführt, dass lange Zeit gar nichts mehr ging in Sachen Internet. Man hat sich einfach dem Thema verweigert.
Die Grünen haben noch Mitte der 80er sich geweigert, sich vernetzte Computer in ihre Bundestagsbüros zu stellen, obwohl der Chaos Computer Club, den sie damals gebeten haben, sie dazu beraten, ihnen dringend dazu geraten hat. Die Linken im deutschen Netz haben sich auch in den 90ern noch massiv abgekapselt bis dahin, dass sie ihr eigenes linkes Netzwerk im Endeffekt nicht ans Internet ankoppeln wollten, weil sie damit nichts zu tun haben wollten. Es hat aber auch damit zu tun, dass Politik insgesamt in Deutschland viel zu lange gebraucht hat, um zu begreifen, was das für eine weltverändernde Macht ist, die sich da gerade bahnbricht.
Ja, und er bringt da ganz lustige Geschichten, nur ganz kurz eine, zum Beispiel die des grünen Fraktionsmitarbeiters Joachim Schmillen, der 1983 sich statt einer Zimmerpflanze, wie das die Grünen damals eben alle gemacht haben, als sie in den Bundestag eingezogen sind, hat er sich einen PC ins Büro gestellt und da waren dann alle so erschrocken darüber, dass er von der Fraktion gezwungen wurde, das Gerät eben wieder mit nach Hause zu nehmen. Und das erinnert mich an einen Tweet, den ich dieser Tage bei Twitter gelesen habe, nämlich der lautet, hätten die Grünen nicht 10 Jahre Netzpolitik verpennt, wären wir heute nicht gezwungen, die Piraten zu wählen. Und das bringt das ein bisschen auf den Punkt.
Das lasse ich mal so stehen. Morgen sind Wahlen in Berlin. Du sagtest, dieses Buch richtet sich an die Zweifler und Skeptiker. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die das Buch auch lesen und sich das vielleicht auch zu Herzen nehmen?
Naja, ich bin mir nicht mal sicher, ob Stöcker selber dran glaubt. Ja, denn manchmal hat er auch so ein bisschen die Haltung wie alles hoffnungslose Fälle. Wir hören ihn noch mal kurz.
Die Tatsache, dass jemand, der 45 Jahre alt ist, wahrscheinlich nie eine Liebes-E-Mail bekommen hat oder nie über ein Social Network eine Freundschaft angebahnt hat oder nie mit seinen besten Freunden zusammen vom Computer gesessen und gespielt hat, also dass er nie sozusagen wirklich emotional positive Erlebnisse mit digitaler Technologie in seiner Entwicklung hatte, das ist was, was sich nicht nachholen lässt mit noch so viel kognitivem Aufwand.
Tja, das sagt Stöcker, aber ich sag mal, ein Versuch ist es wert. Das Buch ist spannend, gut erzählt, sachkundig, faktenreich, kein Fachjargon, also ist durchaus auch was für sogenannte Internetskeptiker.
Und ich werde es nun doch lesen, glaube ich. Ja, vielen Dank, Vera Linz. Nerd Attack, eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis zu Twitter und Facebook. Christian Stöcker.
Erschienen bei DVA.
Ist ein Spiegelbuch, muss man genau dazu sagen. 14,99 kostet es. Es ist Paperback. Gleich noch ein Buchtipp, denn es gibt noch mehr Internetskeptiker und die schreiben gelegentlich auch Bücher. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Buchvorstellung Nummer 2 im Medienmagazin und wer unter Twitter.com Medienmagazin schon diverse Links angeklickt hat, hatte möglicherweise auch den nächsten Gesprächspartner schon visuell vor Augen. Es ist Christian Scherz. Er ist Rechtsanwalt und manch einer weiß auch ein recht erfolgreicher Promi-Anwalt sogar. Er hat jetzt zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, Dominik Höch. Es heißt Privat war gestern und das ist natürlich ein Buch, das erstmal nochmal aufhorchen lässt. Aber der Untertitel wird dann sozusagen zur Provokation, ne? Wie Medien und Internet unsere Werte zerstören. Das wollte ich dann doch schon ganz genau wissen, wie denn der Promi-Anwalt denkt, dass Medien und Internet, und ich mache ja hier auch gerade was in einem Medium, möglicherweise unsere Werte zerstören. Dieses Buch ist am 16. September erschienen und für Menschen, die sich eher gedankenlos dem Netz anvertrauen. Ich weiß nicht, ob Sie möglicherweise zu denen gehören, die sagen, ich mache mich lieber im Netz total nackt, weil irgendwie ist das ja sowieso der Trend und mir ist das alles egal. Dann sollten Sie vielleicht doch mal in dieses Buch hineingucken, aber die, die sagen, ich mache doch alle schon die Sicherheitsbestimmung bei Facebook und so weiter, ich brauche dieses Buch nicht, sollten dann doch schon wissen, wie weit sie gehen können. Denn die Entwicklung geht dahin, dass man sich dann vielleicht doch in 5 oder 10 Jahren mit einer anderen Privatheit auseinanderzusetzen hat. Und deswegen fragte ich Dr. Christian Scherz Folgendes.
Privat war gestern, Herr Scherz, aber privat gestern ist wieder anders als privat heute. Gegen welchen Privatbegriff gehen Sie vor oder welchen wollen Sie bewahren?
Sicherlich ist der Begriff der Privatsphäre ein dynamischer und die Gesellschaft versteht heute die Privatsphäre anders als noch vor 30 Jahren, wo schon ein Kuss im öffentlichen Straßenraum aufgeregt hat. Ich glaube, dass Privatsphäre als Wert, damit meine ich die Möglichkeit des Rückzugs des Individuums, dass der Mensch die Möglichkeit hat, in seinen eigenen vier Wänden mit sich zu sein, nachzudenken, auch Dinge wie körperliche Bedürfnisse, Sexualität, eine Krankheit kurieren etc. All diese Dinge gehören für mich zur Privatsphäre und da beschreibe ich mit meinem Co-Autor in dem Buch, dass wir auch durchs Internet, aber auch durch die Print- und Fernsehlandschaft dort Gefahr laufen, dass dieser Wert vollständig aufgegeben wird.
Gefahr heißt ja, dass möglicherweise das, was sich da auflöst, einer bestimmten Wertung unterliegt, dass also ich selbst oder Teile der Gesellschaft dieses Auflösen der Privatheit als mögliche Bedrohung empfinden. Was ist so bedrohlich daran, wenn ich Bilder im Internet veröffentliche und zeige, ich hatte Spaß, ich habe einen Sonnenuntergang beobachtet und twittere, dass ich gerade bei einem Café sitze und genieße?
Also erst einmal ist dagegen gar nichts einzuwenden und wir sind auch hier keine Internet-Basher oder Boulevardpresse-Basher, die praktisch nur anklagen, sondern wir wollen sensibilisieren. Ich finde es problematisch, von sich alles ins Netz zu stellen, weil sie damit praktisch all das, was eigentlich für sie geschützt ist, preisgeben. Die Gerichte in Deutschland sagen, jeder hat den Anspruch, dass seine Privatsphäre beachtet wird und geschützt wird. Wenn man sich dessen aber begibt, wie die Juristen sagen, verliert man diesen Rechtsschutz. Und deswegen warnen wir davor, sich genau zu überlegen, was man tut, weil mit dem ins Netz stellen oder mit dem die Tür aufmachen, wie ich immer sage, kriegt man sie halt schwer wieder zu. Und man muss berücksichtigen, natürlich ist erstmal das Foto von mir auf einer Party nicht so schlimm, wenn es jetzt im Netz steht. Wenn ich aber mich dann 5 Jahre später irgendwo bewerbe und natürlich auch inzwischen die Personalabteilung, die Leute auch so scannen, was haben die denn früher gemacht in ihrer Vergangenheit, kann das natürlich auch dazu führen, dass ich den Job nicht kriege. Oder ich habe auch leider eine anwaltlichen Praxisfälle, wo Leute ihre Fotos und ihre Biografie und ihre Lieblingsessen etc. ans Netz gestellt haben. Dann kam es zu einem Unglücksfall, ich sage nur die Amokläufe. Und dann haben gerade die Boulevardmedien die Möglichkeit, ganz einfach auf diese sozialen Netzwerke zuzugreifen. Und sie können große Geschichten über die Opfer machen, weil sie alle Informationen haben, die diese Opfer selbst früher ins Netz gestellt haben.
Also es ist interessant, was Sie sagen. Also wenn ich einmal meine Privatheit öffentlich mache und damit die Privatheit sozusagen in sich auflöse, komme ich nicht mehr zurück und verliere Ihren möglicherweise auch anwaltlichen Schutz?
Also in der Radikalität nicht, aber differenziert, es ist etwas differenziert, aber man kann schon übers Knie gebrochen sagen, wenn ich die Tür aufmache, kriege ich sie schwer wieder zu. Das gilt natürlich insbesondere bei Prominenten, die Home-Stories machen. Wenn sie diesen Schutz von sich weggeben, sagen die Richter, kannst du danach auch nicht mehr verhindern, dass über deine Scheidung, über einen Vorwurf, der gegen dich erhoben wird, berichtet wird. Deswegen gibt es ja zunehmend auch viele Prominente, die Tür zulassen, weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben. Und beim normalen Individuum, sage ich mal, ist es nicht so radikal und sofort, aber da geht es schleichender. Und je mehr die Leute von sich Dinge ins Netz stellen, umso mehr werden sie langfristig faktisch wie tatsächlich ihren Schutz verlieren. Wir haben inzwischen schon Gerichtsentscheidungen, wo die Richter von dem Individuum Internetkompetenz verlangen und sagen, dann musst du halt die Einstellung so wählen, dass dein Bild nicht bei Google Bildersuche sofort gefunden wird, wenn du es bei dir bei Facebook reingestellt hast. Und das sind genau die Dinge, die zunehmend auch die Gerichte von uns allen fordern und nicht nur von den Stars.
Also Ihre These ist, jeder ist sein eigener Promi, jeder ist sein eigener im Prinzip Anwalt in der Funktion, dass er mündig entscheiden muss, will ich bestimmte Dinge preisgeben. Aber vielleicht ist ja die Gesellschaft in diesem Wandel, dass öffentliches Preisgeben von Informationen über sich zu einer Grundübereinkunft gehört, um überhaupt in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Also wenn man in der Klasse nicht bei irgendeinem sozialen Netzwerk ist, hat man eher andere Probleme, als öffentlich jetzt nun vielleicht gemobbt zu werden.
Also Sie sprechen da was Richtiges an. Es ist natürlich so, dass wir inzwischen in einer Art Post-Privacy-Gesellschaft leben, die auch Mark Zuckerberg ausgerufen hat, der Gründer von Facebook. Und der Google-Chef hat gesagt, wenn ich nicht will, dass über mich was im Netz steht, dann sollte ich es am besten gar nicht erst tun. Aber das, was das Buch bewerkstelligen soll, wir wollen ja nur sensibilisieren, ob denn die Entwicklung in der radikalen Form, alles ist transparent, alles ist öffentlich, jeder ist praktisch einscannbar, durchschaubar, ob diese Entwicklung dann in toto so richtig ist. Und da habe ich meine starken Zweifel, weil ich glaube, das Individuum, der Mensch braucht einen Rückzugsort, braucht die Möglichkeit, geschützt zu werden, wenn er das will. Und es geht immer wieder, da haben Sie völlig recht, um die Selbstbestimmung. Und das, was wir fordern in dem Buch, ist vor allen Dingen, weil nun mal die Entwicklung so ist, wie sie ist, weil wir eine Post-Privacy-Entwicklung haben, weil aber auch der Gesetzgeber und die Gerichte gar nicht mehr helfen können, weil das Internet ja weltweit ist. Sie können ja nicht gegen jede Internetseite vorgehen, weil sie oftmals gar keinen Gerichtsstand in Deutschland bekommen. Weil das alles so ist, sagen wir in der Conclusio des Buches, wird es an uns selber liegen, was wir von uns preisgeben. Wir selber haben es in der Hand, wie unser Schutz in Zukunft sein wird. Und das ist eigentlich die Hauptmessage des Buches. Überlegt euch, was ihr macht. Wir sind alle selbstbestimmte, souveräne Wesen und müssen dann aber auch letztlich mit den Konsequenzen leben. Wenn wir es ins Netz stellen, wenn wir Dinge von uns preisgeben, wird es als sehr schwer, das wieder zurückzurufen. Deswegen wollen wir mit dem Buch zumindest sensibilisieren und auffordern, nachzudenken, ob man das praktisch jetzt unbegrenzt so weitermacht, wie im Omic sich die Entwicklung darstellt.
Mal eine Projektion in die Zukunft. Wenn der Verlust der Privatheit so anhält, meinetwegen linear oder auch in einer Exponentialfunktion, also immer mehr stärker zunimmt, sodass alles über jeden bekannt ist, dann gibt es doch auch keine Möglichkeit mehr, diese negativen Wirkungen, die Sie noch befürchten, dass man sich bei einem Bewerbungsgespräch möglicherweise schämt für alte Fotos, dass das gar nicht mehr eintritt. Ist das eine Vorstellung, mit der Sie sich anfreuen können, sozusagen abzurüsten auf allen Seiten, 100%ige Transparenz, also auch das, was die Leaking-Plattformen ja eigentlich einklagen, bis hin zu dem Protagonisten Julian Assange, der sagt, eine Demokratie kann sich nur als gesund darstellen, wenn alles offen liegt.
Also es ist ja so, dass ich mir darüber auch viele Gedanken gemacht habe. Und es gibt ja sehr viele auch in der Internet-Community, die sagen halt, die totale Transparenz wird dazu führen, dass sich eigentlich diese Gefahren nicht mehr darstellen, weil sich das praktisch gegenseitig auflösen wird. Interessanterweise ist ja auch iShow Gossip, die Betreiber dieser Schülermobbing-Seite, die wurden ja durchs Internet zerlegt, also durch die eigene Community. Insofern gibt es da in der Tat Beispiele, wo sie recht haben. Ich weiß es nur nicht genau und deswegen, man wird da abwarten müssen, ob es irgendwann einen Zustand gibt in unserer Gesellschaft und praktisch für uns alle, dass alles transparent ist und damit praktisch die Gefahren wieder sich auflösen. Ich glaube das nicht, weil ein Internetvideo, was ein Ex-Partner ins Netz stellt und was einem beim privaten Sex zeigt oder ähnliches, da gibt es nicht viel Transparenz. Das ist einfach eine schwere Rechtsverletzung, das ist eine Straftat, das kann ich nicht durch irgendwas auflösen. Oder da führt es nicht eine Gegenseite dazu, dass es besser wird, sondern damit jatzt es sich sogar noch hoch. Das heißt, ich glaube, die radikale Transparenz im Netz und überhaupt von Privatsphäre ist gefährlich.
Ein Tipp vielleicht an alle, die das Interview jetzt hören und die auch zumindest so eine Art Selbstzweifel haben, ob das, was sie heute tun, übermorgen oder in 10 Jahren nicht möglicherweise auf sie zurückfällt. Wie sollte man vorgehen, wenn man sich in Medien bewegt? Ob das nun die Holzmedien sind, das Internet ist, ob das der öffentliche Raum ist? Worauf sollte man achten aus Ihrer Rechtserfahrung heraus?
Man sollte sich darüber bewusst sein, dass man gefragt werden muss, wenn man öffentlich stattfindet. Das heißt, die Amerikaner nennen das the right to be let alone. Wir haben das Recht am eigenen Bild in Deutschland. Der andere darf ohne meine Einwilligung das Bildnis nicht verbreiten. Insofern, ich muss gefragt werden, ob ich will, dass über mich was im Netz steht, ob ich will, dass mein Foto verbreitet wird. Und deswegen sage ich halt, seid euch dessen bewusst, ihr habt das Recht, zu sagen, ich möchte das nicht. Und dann habt ihr auch das Recht, das zu verbieten. Genauso überlegt auch selber euer eigenes Verhalten. Nicht nur, dass ihr es Dritten gestattet oder nicht gestattet, sondern überlegt selber, ob ihr das jetzt von euch selber preisgeben wollt oder nicht, weil es dann eben wirklich nicht mehr zurückrufbar ist. Die Einwilligung, du darfst mein Bild verbreiten, kann ich nicht widerrufen. Die ist einmal erteilt, dann ist sie raus. Und deswegen sage ich halt einfach nur Kompetenz, Selbstbestimmung, sich über die Dinge bewusst werden und dann auch entscheiden. Und wenn jemand sagt, ich möchte das alles, ich möchte stattfinden, ich möchte auch meine Privatsphäre zum Gegenstand meiner Positionierung draußen machen, dann ist das auch Selbstbestimmungsrecht und auch völlig legitim und natürlich auch legal, aber es ist halt dann auch mit Gefahren verbunden und auf die weisen wir hin.
Christian Scherz und Dominik Höch im Buch Privat war gestern, wie Medien und Internet unsere Werte zerstören. Ullstein Verlag 19,99 Euro. Und öffentlich findet jetzt statt Admiral Taff hier auf Radio 1 und natürlich wie immer auch hier.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und hier beginnt wieder der Podcast-Bonus-Track und diesmal mit einem Vorausblick auf die nächste Radio 1 Medienmagazin-Sendung am 24. September 2011. Der etwas verzögerte Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts macht es möglich, dass ich Ihnen die Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem BDZV-Zeitungskongress in Berlin hineinpacken kann. Hier ist sie.
Sehr geehrter Herr Präsident Heinen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer des BDZV-Kongresses. Zeitungen informieren, sie ordnen Nachrichten ein, sie fördern Meinungsbildung und damit auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und genau darauf kommt es ja in einem funktionierenden Staatswesen auch ganz wesentlich an. Und damit sind Zeitungen Kulturgüter. Sie stiften Identität und das trifft ganz besonders auch auf Lokalzeitungen zu. Sie verbinden globales Zeitgeschehen mit dem konkreten Lebensumfeld der Leserinnen und Leser. Und eine freie, eine unabhängige und meinungsstarke Presse verdient deshalb jede Unterstützung. Und das zeige ich auch durch meine Anwesenheit hier. Ich bin gerne gekommen. Rund 49 Millionen Menschen über 14 Jahren, also fast 70% unserer Bevölkerung, lesen regelmäßig eine Tageszeitung. Damit hat Deutschland eine Zeitungsdichte wie nur wenige Länder Europas und auch andere Industrieländer wie zum Beispiel die USA oder Kanada weisen hier deutlich niedrigere Werte auf. Und dieser Befund stützt auch das, was ich vor 2 Jahren bei Ihnen gesagt habe. Zeitungen werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Medienangebots sein. Gleichwohl, wir brauchen nicht herumzureden, steckt die Zeitung in einem tiefgreifenden Wandel, denn auch 3/4 der Deutschen nutzen inzwischen das Internet und sie informieren sich auch über dieses Medium. Und die aktuellsten Nachrichten erfährt man kaum mehr aus der Zeitung. Das ist schon seit dem Durchbruch des Radios und dann des Fernsehens so. Aber selbst den Rundfunk kann das Internet in puncto Schnelligkeit noch in den Schatten stellen. Wir wissen alle, in Sekundenschnelle verbreiten sich Neuigkeiten heute über den ganzen Globus. Dabei ermöglicht das World Wide Web, dass die Nachrichtenweitergabe nicht auf einer Einbahnstraße verläuft. Die Internetnutzer können vielmehr unmittelbar auf Nachrichten reagieren, selbst als Multiplikatoren wirken, eigene Kommentare veröffentlichen. Und über diese Form des Austauschs lassen sich im rasanten Tempo Gleichgesinnte finden, sogenannte Communities bilden. Darin steckt auch eine große Chance, das will ich an dieser Stelle betonen. Denn das Internet ermöglicht damit mehr Teilhabe. Eingebunden in den Austausch und Dialog über das Internet sind auch diejenigen, denen vielleicht Zeit und Mittel für klassische Wege der Beteiligung fehlen, die sich kaum über Parteien, Verbände, Vereine oder ähnliche Netzwerke engagieren oder dies etwa aus gesundheitlichen Gründen gar nicht können. So finden sich viele Menschen heute zusammen, die sich wohl kaum einmal persönlich begegnen würden. Und das Internet lässt große räumliche Distanzen zusammenschmelzen. Auch darin sehe ich eine Chance des Mediums. Durch zunehmende Globalisierung sind die Menschen stärker denn je aufeinander angewiesen. Das berührt zum Beispiel auch uns in Deutschland, wenn eine große Bank in den USA pleite geht. Wir haben das ja alle erlebt. Und auch die Auswirkungen einer rasant wachsenden Bevölkerung spüren wir weltweit genauso wie bei uns zu Hause. Denn jeder der 7 Milliarden Weltbürger hat den gleichen Anspruch, ein menschenwürdiges Leben, möglichst in Wohlstand zu führen, wie wir. Ebenso sind wir mit den Folgen konfrontiert, die das wirtschaftliche Erstarken von Ländern wie China, Indien und Brasilien mit sich bringt. Und die Beispiele unserer globalen Vernetzung ließen sich schier endlos fortsetzen. Klimawandel, der Zugang zu Energie, der Verbrauch von Energie, all das betrifft uns hautnah und weltweit. Und in jedem einzelnen Land, ein Land für sich allein kann damit verbundene Herausforderungen nicht bewältigen. Globale Aufgaben erfordern globale Lösungen. Und was bedeutet das jetzt hier für uns auf Ihrem Zeitungskongress? Nicht nur das Leben an sich, auch die Verbreitung, Vermittlung und Verarbeitung von Informationen zu all diesen Themen geschieht global, sie geschieht rasant und zum Teil so rasant, dass sie den einzelnen Menschen zu überfordern scheint. Aber wie alles, so hat auch dies zwei Seiten. Denn es steht ohne Zweifel, Informationen sind heute viel besser zugänglich als noch vor 20, 30 Jahren. Gerade in Staaten, in denen der Presse die Unabhängigkeit fehlt, gewinnt insbesondere wieder das Internet enorm an Bedeutung. Es dient dort, wo totalitäre Regime die Meinungsfreiheit zu unterdrücken versuchen, als ganz wichtige Nachrichtenquelle. Es ermöglicht der Opposition, Informationen zu verbreiten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. Auf diese Weise kann das Internet Freiheitsprozesse fördern. Und das führt uns gerade die Entwicklung in Nordafrika ja besonders vor Augen. Denken Sie an die vielen Blogs, die das Geschehen begleiten. Denken Sie auch an die Bilder und Filme aus Syrien, die über Mobiltelefone verbreitet werden und die wir im Internet und schließlich auch in den Fernsehnachrichten sehen. Unrecht, Ungerechtigkeit und Gewalt können dank Internet von Despoten immer weniger unter den Teppich gekehrt werden. Der Begriff der Weltoffenheit hat durch das Internet neue Dimensionen erlangt. Und so hat das Internet auch längst einen festen Platz in unserer Medienlandschaft erobert. Und das alles betrifft natürlich Sie, weil es Veränderungen für die klassischen Formate wie die Zeitungen mit sich bringt. Und seit vielen Jahren befassen Sie sich auf Ihren Kongressen schon mit diesem Wandel. Die Fragen liegen auf der Hand. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Printjournalismus und das Verlagsgeschäft aus? Wie verändert sich die Leserschaft bzw. ihre Mediennutzungsverhalten? Und für Sie als Zeitungsverleger ist es geradezu lebenswichtig, am Puls der Zeit sein zu können. Und dabei stellt sich für Sie immer wieder die wichtige Frage, ist Ihre Branche getriebene oder eine treibende des Wandels? Der frühere Präsident Ihres Verbandes, Wilhelm Sandmann, hatte schon frühzeitig für einen offensiven Umgang mit den Chancen der neuen Medien geworben. Er sah die Verlage geradezu in der Pflicht, die Entwicklung der digitalen Informationskultur mitzusteuern. Sonst würden branchenfremde Wettbewerber das Feld bestellen. Und deshalb lautete damals, Anfang, Mitte der 90er Jahre, die Devise für die Verlage: Positionen besetzen, Know-how entwickeln. Und inzwischen stellen die deutschen Zeitungen rund 660 redaktionelle Online-Angebote bereit. Mehr als die Hälfte der deutschen Internetnutzer besucht diese regelmäßig. Denn wer sich im Netz zuverlässig informieren will, der landet häufig gerade auf den Seiten der Printmedien. Immer mehr Zeitungshäuser bieten auch Apps für Smartphones und Tablet-PCs an. Sie nutzen die neuen technischen Möglichkeiten, um mehr Menschen, vor allem Jüngere, zu erreichen. Und die Verlage, die stehen dabei mit anderen Anbietern im Wettstreit. Das ist erst einmal positiv zu sehen, weil ja Wettbewerb das Geschäft belebt. Aber, Herr Präsident Heinen, da stimme ich Ihnen zu, es muss fair zugehen. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf gebührenfinanzierte Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Klar ist, wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern hat sich aus meiner Sicht bewährt. In Deutschland kommen wir dadurch in den Genuss einer besonders vielseitigen und vielfältigen Programmlandschaft. Zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört nun auch, dass er die Chancen der digitalen Welt nutzt, aber dabei muss ein ausgewogenes Verhältnis zu den privaten Angeboten gewahrt bleiben. Private Medienunternehmen und Verlage brauchen genügend Spielraum, ihre Investitionen müssen in sich rechnen. Schränken die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender den Spielraum der privaten Anbieter zu sehr ein, gerät unser bewährtes, duales System ins Wanken und das kann niemand wollen. Und deshalb sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgerufen, ihre Internetangebote genau zu prüfen. Entsprechen sie wirklich ihrem gesetzlichen Auftrag? Und das ist auch bei ihren Smartphone-Applikationen immer wieder abzuwägen. Wirtschaftlicher Erfolg steht und fällt natürlich auch mit der Qualität der Angebote. Das gilt für Online-Angebote genauso wie für Druckexemplare. Hier sind es vor allem die Zeitungen, denen die Leserinnen und Leser hohe Erwartungen entgegenbringen. Und das führt unweigerlich zu der Aufgabe, wie sich die Zeitung gerade im Kontext des Internets und zunehmend bild- und videoorientierten Medien behaupten kann. Sie steht vor der Herausforderung, alte wie neue Lesegewohnheiten immer wieder zu befriedigen. Die Zeitung ist also mehr denn je Ort der Entschleunigung, der Reflexion, der Erklärung, der großen Themen und Debatten. Und darauf, wie wichtig dies für glaubwürdigen Journalismus ist, hat kürzlich auch der Verleger Hermann Neusser zur Verleihung des diesjährigen Theodor-Wolff-Preises sehr treffend hingewiesen. Ich zitiere: Die globalisierte, komplexe Welt schreit nach Übersetzern und Vermittlern. Zitat Ende. Ich nenne als ein Beispiel die Finanz- und Wirtschaftskrise und auch die Schuldenkrise in Europa. Das Geflecht von Finanzen, Märkten und Handelsbeziehungen ist extrem kompliziert. Entsprechend schwierig lassen sich gesamtwirtschaftliche Veränderungen und notwendige Antworten darauf vermitteln. Und natürlich ist dabei vorneweg die Politik in der Pflicht, damit das hier kein Missverständnis gibt und ich meine Aufgaben abgeben will. Doch auch Zeitungsverleger und Journalisten stehen in der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Gerüchte sind aufs Genaueste von Nachrichten zu unterscheiden. Fakten und Quellen sind zu prüfen. Zeit ist nicht alles. Was nützt es, der Schnellste zu sein, wenn dadurch die Verlässlichkeit und damit auch die Glaubwürdigkeit leiden? Sie dürfen nie vergessen, dass zwischen Zeitung und Leser über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen darf nicht enttäuscht werden. Denn damit stünde das wichtigste Kapital der Verlage und der Redaktionen auf dem Spiel. Zeitungen behaupten ihre Existenz als Bezahlmedium gegenüber den elektronischen und meist noch kostenlosen Angeboten nur durch gründliche Recherche und kluge Analyse. Kurz gesagt, durch ihren intellektuellen Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Wenn dagegen das Niveau einer Zeitung abnimmt, weil sie sich in einen Schnelligkeitswettbewerb mit digitalen Medien begibt, den sie nur verlieren kann, dann gibt es am Ende zwei Verlierer. Erstens den Leser und zweitens die Zeitung selbst. In einem solchen Schnelligkeitswettbewerb würde sich die Zeitung selbst in Frage stellen. Qualität ist zwar keine allein hinreichende, aber ich denke eine notwendige Bedingung für dauerhaften Erfolg einer Zeitung. Ich weiß, die Versuchung einer schnelllebigen Medienwelt, Abstriche bei journalistischer Sorgfalt zu machen, sind groß. Aber es bleibt richtig, kritische Wachheit und Mut zur Sorgfalt sind die Tugenden, die eine Zeitung auch in Zukunft lesenswert machen. Wenn manche Verlage in den vergangenen Jahren nur noch durch Sparen an der Redakteurs- und Autorenarbeit in der Gewinnzone gelangen konnten, dann ist dies natürlich für viele eine schlechte Botschaft. Und natürlich fragen sich dann die Leser, warum sie für diese Produkte überhaupt noch etwas zahlen sollen. Qualitätsjournalismus lassen sich durch Blogger und Leserreporter nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Und deshalb glaube ich auch, dass Investitionen in qualifizierte Kräfte gute Investitionen sind, auch für den Nachwuchs. Der Beruf des Journalisten muss attraktiv bleiben, Viele Talente lassen sich schon in jungen Jahren entdecken und entwickeln. Schüler oder auch Uni-Zeitungen leisten dazu ihren eigenen Beitrag. Und junge Menschen wachsen ja heute mit einer nie dagewesenen Vielfalt von Medien auf. Internet oder Apps auf Mobiltelefonen üben eine hohe Faszination aus. Und in der Handhabung der neuen Medien sind Kinder ihrer Eltern oft früh überlegen. Will sich die Zeitung in dieser Situation unter den Informationsangeboten auf Dauer behaupten, muss sie auch die Jüngsten für sich begeistern. Und deshalb ist es gut, dass viele Zeitungen dafür Extraseiten oder Beilagen für junge Leser anbieten. Sie zielen auf die Interessen und Erfahrungswelten von Kindern und Jugendlichen. Und dadurch entsteht frühzeitig eine Bindung an das Medium Zeitung. Und auch Ihr Verband wird mit einer Vielzahl von Projekten intensiv und um die künftige Leserschaft. Wir stehen Ihnen dabei zur Seite. Printmedien haben als politische Leitmedien immer auch eine wichtige Funktion in unserer freiheitlichen Grundordnung. Kinder und Jugendliche an sie heranzuführen, sie als mündige Mediennutzer in und für unsere Demokratie zu gewinnen, liegt also auch im Interesse unseres Gemeinwesens. Unsere nationale Initiative Printmedien dient dazu, das Bewusstsein für den Wert von Zeitungen und Zeitschriften zu schärfen. Sie bietet ein Dach für alle, die sich bundesweit für einen kompetenten, kritischen Medienumgang einsetzen. Und alle Akteure eint dabei ein Ziel: Kinder und Jugendliche sollen die Qualitäten von Texten unterscheiden, erkennen und erleben können. Und der Einsatz nicht zuletzt auch Ihres Verbandes als Partner unserer Initiative, er lohnt sich. Ich möchte dafür ganz herzlich danken. Einer bundesweiten Umfrage zufolge nehmen rund 2/3 der Schülerinnen und Schüler nach ihrer Teilnahme an einem Projekt Tageszeitungen auch in die Hand. Sie sind dann überzeugt, dass Printmedien eine Zukunft haben. Und je älter die Jugendlichen werden, desto stärker verfestigt sich diese Einschätzung. Solche Ergebnisse sollten uns gemeinsam ermutigen, das Engagement für junge Leserinnen und Leser fortzusetzen und vielleicht sogar zu verstärken. Medienerziehung ist also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das geht einmal mehr über den Bereich der Printmedien hinaus. Denn Kinder und Jugendliche müssen natürlich auch lernen, im Netz altersgerechte und qualitätsvolle Angebote zu finden und sie auch sinnvoll zu nutzen. Und dem dient die Initiative Ein Netz für Kinder. Sie wird gemeinsam von Politik, Wirtschaft und Institutionen des Jugendmedienschutzes getragen. Kindern wird hier ein Surfraum geboten, in dem sie gefahrlos lernen können, das Medium Internet sinnvoll zu nutzen. Und der Bund fördert im Rahmen dieser Initiative innovative, kindergerechte Online-Angebote mit 1,5 Millionen Euro im Jahr. Dabei geht es schwerpunktmäßig um kulturelle, gesellschaftspolitische und naturwissenschaftliche Internetseiten. Meine Damen und Herren, für Ihre wirtschaftlich erfolgreiche Kombination von Print- und Online-Angeboten kommt es natürlich wesentlich darauf an, dass Daten frei von Diskriminierung übertragen werden. Das gilt sowohl hinsichtlich der Übertragungsgeschwindigkeit als auch der Übertragungsqualität. Um diese Netzneutralität noch besser zu schützen, haben wir entsprechende Regelungen auf den Weg gebracht. Dazu gehören Transparenzvorschriften. Außerdem soll die Bundesnetzagentur Mindestqualitätsstandards vorgeben können. Wir werden da die weitere Entwicklung sehr sorgfältig beobachten, um gegebenenfalls weitere Schritte zur Sicherung der Netzneutralität einzuleiten. Wenn ich von vernünftigen Rahmenbedingungen spreche, um im Wettbewerb bestehen zu können, dann muss natürlich auch das Stichwort Anzeigengeschäft fallen. Für die Refinanzierung von Medienangeboten ist und bleibt das Anzeigengeschäft unverzichtbar. Dementsprechend groß ist Ihr Interesse an Fragen der Werberegulierung. Ganz ohne staatliche Regelung geht es nicht, aber der Grundsatz, redaktionelle Inhalte von Zeitungen zu trennen, ist auch im Internetzeitalter wichtig. Gerade in sensiblen Bereichen, wie etwa bei der an Kinder gerichteten Online-Werbung, sind alle Verantwortlichen aufgerufen, die bestehenden Grundprinzipien tatsächlich anzuwenden. Da müssen sich die Selbstkontrollinstanzen der Medien beweisen. Ich kann Ihnen aber auch heute versichern, die Bundesregierung ist nach wie vor gegen weitere Werbeverbote. Das setzt aber den verantwortlichen Umgang mit Werbung von Seiten aller Marktteilnehmer auch wirklich voraus. Viele Regeln, das wissen wir, entstehen inzwischen auf europäischer Ebene. Deshalb wenden wir uns auch im Dialog mit unseren Partnern in der Europäischen Union weiterhin gegen neue, sachlich nicht zwingend gebotene Werbebeschränkungen. In anderen Bereichen hingegen ist eine stärkere Regulierung im Interesse der Verleger. Das trifft insbesondere den Schutz geistigen Eigentums, von dem Sie, Herr Präsident, ja auch gesprochen haben. Problematisch sind etwa Dienste sogenannter Nachrichtenaggregatoren, die teilweise auf fremder verlegerischer Arbeit aufbauen, ohne diese zu vergüten. Verlegerische Leistungen kosten Zeit und Geld, und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass ein Leistungsschutzrecht für Verleger gefordert wird. Und deshalb arbeitet die Bundesregierung derzeit an einem Gesetzentwurf, der das Urheberrecht weiter an die Anforderungen einer modernen Informationsgesellschaft anpassen soll. Wir haben es nicht vergessen, es wird vorangetrieben. Wir streben eine ausgewogene Regelung an, die den berechtigten Interessen aller Beteiligten Rechnung trägt. Im Übrigen werden wir diese Debatte um den Schutz der Rechte von Herausgebern und Journalisten an der Nutzung ihrer Werke auch auf europäischer Ebene vorantreiben, denn in Deutschland alleine reicht eine solche Lösung auch nicht aus. Wie ein künftiges Leistungsschutzrecht für Verleger auch immer aussehen mag, ein völliges Allheilmittel wird sie nach meiner Überzeugung aber nicht sein. Ich will mich trotzdem vor der Aufgabe, werden wir uns nicht drücken. Wir haben im Übrigen auch schon oft erlebt, dass wenn wir in Deutschland eine Regelung hatten, sie auf europäischer Ebene auch implementiert werden könnten. Wir dürfen und wir können allerdings eben nicht allein mit gesetzlichen Anpassungen auf neue Möglichkeiten digitaler Technologien reagieren, sondern es bleiben in erster Linie auch innovative Presseverleger gefragt, die auch immer wieder neue Wege gehen. Sie haben das Thema des Pressefusionsrechts angesprochen. Wir wären unglaublich dankbar, wenn Sie uns einen Vorschlag vorlegen. Ich hätte es vor Jahr und Tag noch nicht mehr erträumen lassen. Und wenn das dann wirklich stimmt, das können wir ja dann sofort sehen, dass es, ob es ein allgemeiner ist und gemeinsamer oder ob wir schon am nächsten Tag wieder all die Einsprüche auf dem Tisch haben. Wenn das wirklich stimmt, dann werden wir uns dem mit großer Zügigkeit und Schnelligkeit widmen. Also da bleiben wir dran, denn mir hat schon vor Jahr und Tag eingeleuchtet, dass wir hier etwas machen müssen, dass das in unser aller Interesse ist und vor allen Dingen auch in Ihrem Interesse. Meine Damen und Herren, auch dieser Kongress bietet sicherlich wieder viele Gelegenheiten, über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt, über neue Geschäftsmodelle zu diskutieren. Das ist wichtig für Sie und Ihren Erfolg als Verleger. Aber ich sage eben auch, das ist wichtig für uns als ganzes Land. Sie tragen eine hohe Verantwortung für unser Gemeinwesen. Sie werden dieser Verantwortung jeden Tag gerecht. Und ich bitte Sie, das auch in Zukunft zu tun. Sie machen gerne Zeitungen. Sie alle sind in diesem Genre verwurzelt und deshalb kann niemand besser als Sie die Zeitung für die Zukunft fit machen. Wo wir mit Leitplanken, mit Regelungen helfen können, wollen wir das konstruktive Gespräch fortsetzen. Aber die Lust und die Freude an der Zeitung, die kommt von Ihnen. Und deshalb sage ich ganz persönlich, ich lese immer wieder gerne Zeitungen. Nicht immer bin ich zufrieden mit dem, was da steht, aber ich bin ein toleranter Mensch und liebe die Freiheit und die Demokratie. Und deshalb ist die Pressefreiheit konstitutiver Bestandteil. Alles Gute und uns weiter gute Diskussionen.
Ich darf noch eine Minute noch danken, ja. Frau Bundeskanzlerin, in der gebotenen Kürze nochmals unseren herzlichen Dank für Ihr Kommen, aber vor allem auch für Ihre Worte, die Sie zu einer ganzen Vielzahl von Themen, die uns sehr stark berühren, dankenswerterweise gesprochen haben. Ich möchte zunächst, was die anstehenden Gesetzesvorhaben betrifft, mir vielleicht in aller Bescheidenheit erlauben, einen Vorschlag zu machen. Wir liefern eine gemeinsame Position zur Pressefusionskontrolle und Sie liefern einen Entwurf zum Leistungsschutzrecht. Dann kommen wir zügig weiter und dann arbeiten wir die nächsten Schritte. Und was ich darüber hinaus aber gerne hervorheben möchte, und das hat mich sehr gefreut, das sind Ihre Worte zur Notwendigkeit aller gemeinsamen Anstrengungen zur Verbreitung des Lesens im Grundsatz, zur Nutzung der unterschiedlichen Medien in Kompetenz. Und da wird die Zeitung natürlich immer eine hervorragende Rolle spielen, um darüber möglichst allen in den jüngeren Generationen den Zugang zu den wesentlichen Diskussionsprozessen auch in ihrer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft zu ermöglichen und damit eine Teilhabe an der Gesellschaft, am Berufsleben in einem doch besseren Maß haben. Wir wissen, dass da gerade das Bundeskanzleramt und der Staatsminister mit großem Engagement marschieren. Wir sind auch dankbar dafür. Das gilt im Übrigen auch für viele Landesregierungen, die sich auch dieser Aufgabe öffnen. Und im Zusammenwirken können wir da sicherlich viel erreichen. Am Schluss kann ich nur völlig mit Ihnen übereinstimmen darin, dass es natürlich an uns selbst ist, die Zukunft der Zeitungen zu gestalten mit Kreativität und Innovation. Das ist unsere Aufgabe. Sie machen das ein oder andere Gesetz dazu und dann kommen wir sicherlich gut klar. Vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Stunden und Tage.
Angela Merkel, und zum Schluss hörten wir den Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Helmut Heinen.
Radio 1, nur für Erwachsene.